Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ich danke Gott, dass ich hier sein kann. Ich wäre eigentlich mal im Ende September dran gewesen. Das ging aber nicht, da hätte ich nicht gerade stehen können und das wäre so blöd gewesen mit dem Bein hinterherziehen. Jetzt geht das viel besser. Ich danke vor allen Dingen der A3-Klasse von der BTA. Da hat sich eine Gruppe intensiv mit dem Text vorher beschäftigt. So eine tolle Predigtvorbereitung hatte ich selten. Vielen Dank, ihr habt das genial gemacht und es hat mich ermutigt und weitergebracht. Danke auch an die Predigtgruppe. Es gab eine Gruppe, die sich mit dem Thema beschäftigt hat, heute mit der Predigt, die praktisch für mich und den Matthias die Predigt vorbereitet hat. Einige, viele Dinge werden hier einfließen und der Matthias Gumm, der wird ein Teil dieser Predigt übernehmen. Also es haben ungefähr 8-9 Leute da mitgemacht. Wenn ihr trotzdem Kritikpunkte habt, dann müsstet ihr natürlich zu mir kommen und nicht auf die einzelnen Schüler zugehen. Ja. Vor 2 Wochen gab es schon mal eine Predigt zu Micha. Das ging aus von Kapitel 1. Und da wird uns ein sehr harter Gott vorgestellt, der richtet. Da werden die Völker aufgerufen, zuzuhören. Und dann steht in Vers 5, wegen des Verbrechen Jakobs geschieht das alles und wegen der Sünden des Hauses Israel. Da kommt Gott zu Juda, zu Israel und sagt ihnen, ich werde euch strafen, ich werde euch richten. Und zwar heftig richten. Da steht dann sogar in der Reaktion Michas in Vers 8, darum will ich klagen und heulen, will barfuß und nackt gehen, ich will Wehklagen halten wie die Schakale, Trauer wie die Strauße, denn unheilbar sind ihre Schläge. So ein harter Gott tritt hier auf, dass das so empfunden wird, wie wenn jemand so verdroschen wird und dann kommt er in die Notaufnahme rein und die Ärzte wissen überhaupt nicht, wie sie diese Person wieder zusammenflicken sollen. Da hat nicht jemand mal ein bisschen daneben gegriffen, sondern es sind Sünden, es sind Vergehen, die tatsächlich nachvollzogen werden können. Ich möchte euch kurz ein paar Ausschnitte lesen. Da steht über Israeliten, wehe denen, die Unheil ersinnen in Kapitel 2 und böse Taten auf ihren Lagern. Beim Morgenlicht führen sie es aus, weil es in der Macht und ihrer Hand steht. Begehren sie Felder, sie rauben sie Häuser, sie nehmen sie weg, sie üben Gewalt am Mann und seinem Haus, am Menschen und seinem Erbteil. Also keine kleinen Dinge, sondern böse Dinge. Da haben Menschen gelitten. Ganze Volksgruppen haben gelitten. Ihnen wurde etwas weggenommen. Und viele haben um ihre Existenz gefürchtet, wie es weitergehen soll. Über die Leiter, über die Machthaber ist in Kapitel 3 die Rede. Heftige Worte, was da beschrieben wird. Hört doch, ihr Häupter Jakobs, ihr Anführer des Hauses Israel, ist es nicht an euch, das Recht zu kennen, die ihr das Gute hasst und das Böse liebt? Wohlgemerkt, wir reden hier von dem sogenannten Volk Gottes. Sie lieben das Böse. Die ihr ihnen die Haut abzieht und das Fleisch von ihren Gebeinen. Und diejenigen, die das Fleisch meines Volkes fressen und ihre Haut von ihnen abstreifen und ihre Gebeine zerbrechen und zerstückeln wie in einem Topf und wie Fleisch mitten im Kessel. Das Volk Israel zerfleischt sich selbst. Sie machen sich selbst kaputt. Einer den anderen und vor allem die, die was zu sagen haben. Jeder, der irgendwo ein bisschen Macht über den anderen hat, ob es offiziell ist oder unter der Hand, versucht, seine Macht gegen den anderen auszuspielen. Und da sagt Gott, so wird es nicht weitergehen. Ich werde diese leitenden Leute, ich werde diese Machthaber zur Rechenschaft ziehen. Alle, die Böses lieben, die Böses getan haben. Am Ende von Kapitel 3 zeigt Micha praktisch, diese Führungsschicht hat versagt. Vom König, von den Ministern bis zum Ladeninhaber, sag ich mal. Ja, der vielleicht überschaubarer zu leiten hat als ein König. Alle haben versagt und diese Gesellschaft ist korrupt und böse. Und dann wechselt das Ganze und wir kommen langsam in Richtung unseres Textes heute. Dann wechselt das ab Kapitel 4 von der Gerichtsprophetie zu einem neuen Reich, was Gott schaffen wird, wo sich die Leute vielleicht gefragt haben, wie kann das denn überhaupt möglich sein? Dieses korrupte Israel, dieses zerfressene, vom Bösen zerfressene Israel wird zum Vorbild für alle Völker. In Kapitel 4 ist davon die Rede, dass die Völker nicht zum Krieg nach Jerusalem ziehen, sondern sie wollen wissen, wer Gott ist. Sie wollen in Jerusalem lernen. Sie wollen sich beim Tempel Gottes treffen und von Gott belehrt werden. Sie wollen von Gott Weisung bekommen und dabei verlernen sie, wie man Krieg macht. Da gibt es diesen Vers, der weltweit teilweise bekannt ist. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nie mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden das Krieg führen nicht mehr lernen. Stattdessen haben sie gelernt von Gott, was es heißt, miteinander, untereinander und in Verantwortung gegenüber denen, die Gott mir gegeben hat, zu leben. Und dann tritt Gott auf und sagt, ich werde alle Vertriebenen, alle Hinkenden, die werde ich sammeln aus meinem Volk. Selbst die, die vielleicht das als Gericht erlebt haben, ich werde sie verbinden. Ich werde diese Schafe auf meine Arme nehmen und zu einer mächtigen Nation sammeln und dann wird ein neuer König kommen. 4 Vers 8, der Herr wird König sein über sie auf den Berg Zion von da an bis in Ewigkeit. Wenn man so in seinem Häuschen sitzt und so seinem Brötchen knabbert und alles einigermaßen okay ist, dann mag man das vielleicht nicht spüren, dass sich Nation gegen Nation erhebt. Aber wenn man ein bisschen die Augen aufmacht, den Kopf hebt, dann weiß man, wie utopisch das ist. Wie soll das gehen, dass Gott König über diese Erde ist? König über Jerusalem ist, König über die ganze Erde und diese Nationen befriedet. Wann soll denn dieser König kommen? Wir sagen ja so selbstverständlich, Jesus ist der König. Ja, aber die Völker treten immer noch gegeneinander an. Wie wird denn Gott so einen Herrscher überhaupt einführen, müssen sich die Leute gefragt haben. Und was wird denn so ein Herrscher, so ein neuer König überhaupt konkret tun können? Und dazu hören wir jetzt Micha 5, 1 bis 5, das dazu eine Antwort gibt.
Die Prophetie aus Micha 5, 1 bis 5. Ich werde die vorlesen, lest ihr ruhig mit, wenn ihr die Bibel dabei habt. Und du, Bethlehem, Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mit der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Darum wird er sie dahingeben bis zu der Zeit, da eine Gebärende geboren hat und der Rest seiner Brüder zu den Söhnen Israel zurückkehrt. Und er wird auftreten und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden in Sicherheit wohnen. Ja, jetzt wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Und dieser wird Friede sein, wenn Assur in unser Land kommt. Und wenn es in unsere Paläste tritt, dann werden wir 7 Hirten dagegen aufstellen und 8 Menschenfürsten. Und sie werden das Land Assur mit dem Schwert weiden und das Land Nimrods in seinen Toren. Und er wird uns von Assur erretten, wenn es in unser Land kommt und wenn es in unser Gebiet tritt. Wir gehen ganz natürlich davon aus, dass diese Prophetie hier auf Jesus gemünzt ist. Auch wenn ich die bis vor kurzem noch gelesen habe, dann habe ich sofort gedacht, ja klar, hier liest man von Bethlehem, von einer Jungfrau, die gebären wird, da muss es sich um Jesus handeln. Aber spannend ist ja auch zu sehen, diese Prophetie ist ja ungefähr 725 Jahre vor Christus entstanden oder hat Micha diese Prophetie bekommen. Und hier sind ja gerade in Vers 3 von den Assyrern so stark die Rede. Also stellt sich ja hier die Frage, was haben denn die Israeliten damals eigentlich erwartet, wenn sie diese Prophetie gehört haben? Haben sie gedacht, ja gut, das wird sich mal in 700 Jahren erfüllen? Oder haben sie gedacht, ja, das muss sich ja bald erfüllen. Es geht ja um die Assyrer. Und wenn es um Assyrer geht, dann ist das ja relativ nah und präsent. Und deswegen muss auch diese Naherwartung der Erfüllung der Prophetie auch ganz klar da gewesen sein. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich bis vor ein paar Wochen das auch noch so verstanden habe. Aber erst gerade durch den Unterricht auch beim Gunnar und durch einen bei uns aus der Klasse, bin ich auf den Gedanken gekommen, oder der hat diesen Hinweis gebracht, dass diese Prophetie vielleicht schon damals erfüllt wurde. Und da kommt Hiskia ins Spiel, der König Israels, den wir über den können wir im zweiten Chronikbuch in Kapitel 29, Vers 32 über ihn lesen. Und spannend ist da, dass wenn man das direkt hier mit Micha 5 vergleicht, dass durch Hiskia diese Prophetie hier schon zu einer Erfüllung kommt. Und deswegen werde ich jetzt ganz kurz, oder deswegen werde ich jetzt hier diesen Vergleich hier durchführen. Ihr könnt mitlesen in Micha 5, Vers 1, da ist die Rede davon, dass der König aus Bethlehem kommt. Und auch Hiskia ist ein Nachfolger Davids, also ein Nachkomme von ihm. Und daher kann man ganz natürlich davon ausgehen, dass man das zurückgehen kann bis auf David. Und David kommt auch aus Bethlehem. Und dadurch kann man hier sagen, dass auch Hiskia aus Bethlehem stammt. Wie in Vers 1 hier steht, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. In Vers 2 ist interessant, darum wird er sie dahin geben, bis zur Zeit, da eine Gebärende geboren hat und der Rest seiner Brüder zu den Söhnen Israels zurückkehrt. Auch Hiskia sammelt das Volk Israel. Sogar relativ spannend, das zu lesen in Kapitel 29 in 2. Chronik. Er sammelt das Volk, um das Passafest wieder zu feiern. Und in Vers 3, und er wird auftreten und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes, und sie werden in Sicherheit wohnen, ja jetzt wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Genau das macht Hiskia auch. Er sorgt für Frieden und für Wohlstand in Israel während seiner Regierungszeit und das Land hat Frieden. In Vers 4, und dieser wird Friede sein, wenn Assur in unser Land kommt, wenn es in unsere Paläste tritt, und dann werden wir 7 Hirten dagegen aufstellen und 8 Menschenfürsten. Und weiter in Vers 5, und sie werden das Land Assur mit dem Schwert weiden und das Land Nimrods in seinen Toren und werden uns von Assur erretten, wenn es in unser Land kommt und wenn es in unser Gebiet tritt. Ihr kennt sicherlich die Geschichte, wo das Volk Israel auf sonderbare Weise von Gott gerettet wird. Und Israel wird vor Jerusalem, kommen die Assyrer und belagern Jerusalem. Und dann kommt der Engel des Herrn, oder kommt ein Engel Gottes, kommt und zerstört und vernichtet das komplette assyrische Heer. Und die Israeliten müssen am nächsten Tag nur noch rausgehen, die Brocken wegsammeln. Und sie sind vernichtet. Also auch die Assyrer werden geschlagen zur Herrschaftszeit Hiskias. Interessant ist auch, dass Hiskia auch Ansehen hat, wie auch in Vers 3 steht, unter den ganzen Völkern. Also die umliegenden Völker sind beeindruckt von seiner Macht und von seiner Herrlichkeit und deswegen hat er Ansehen auch unter den Völkern, so wie es auch hier in Vers 3 beschrieben ist. Die Frage, die hier zum Schluss übrig bleibt, ist aber, oder stehen bleiben muss, ist, war Hiskia jetzt dieser uns vorhergesagte Retter und Erlöser? Oder war er auch nur ein menschlicher König und sollte danach noch was kommen?
Hiskia verkörperte Hoffnung. Das war einer, der in einer aussichtslosen Situation, wo sie belagert worden waren, wie wir gerade gehört haben, vor Gott gekommen war und gebetet hatte und dann hatte Gott auch seine Gebete erhört. Die Israeliten hatten Schmerzen erfahren. Hier steht in Kapitel 5, Vers 2, nach meiner Zählung, darum wird er sie dahin geben bis zur Zeit, da eine Gebärende geboren hat, und der Rest seiner Brüder zu den Söhnen Israel zurückkehrt. Wahrscheinlich hat das jetzt nichts hier mit der Maria zu tun, sondern vorher in 4, Vers 10 ist von einer Gebärenden die Rede. Und der Schmerz einer Gebärenden ist dann zu Ende, wenn sie geboren hat, ja, wenn das Kind da ist. Israel hatte Schmerzen erlebt. Und als die Assyrer weg waren, als Gott die Gebete von Hiskia erhört hatte, als er das Volk wiederhergestellt hatte, da konnten sie aufatmen, dass es geschafft war. Und trotzdem, nur wenige Jahrzehnte später, erlebt Israel, also das Südreich, das erlebt das Gleiche wie das Nordreich. Hiskia ist auch nicht einer, ist eben keiner, der eine bleibende Herrschaft und einen bleibenden Frieden für Jerusalem aufrichten kann. Er ist auch nicht der König, der die Völker zum Frieden führt, bleibend, und an dem sich nachher alle Völker orientieren. Als Jesus auf die Erde kommt und als er predigt, als er seine Apostel beruft, als Gott ihn zeigt, was das alles bedeutet hat, erst dann wird klar, dass Jesus diese Prophetie aus Micha 5 weiterleitet, dass er sie sogar weitet, dass er sie ausfüllt und Weiteres in Aussicht stellt. Jesus geht sogar noch weiter zurück als auf die Ursprünge. Hier ist davon die Rede von dem neuen Messias. Seine Ursprünge sind von der Urzeit her, also von den Uranfängen, so wie man ein Geschlechtsregister zurückverfolgen kann. Aber Jesu Geschlechtsregister hat keinen Anfang. Ja, natürlich könnte ein Hiskia sagen, ist Ur. Und bei Jesus hört es überhaupt nicht auf mit Ur, weil er von Gott herkommt. Natürlich hat Jesus auch einen Vater, weil er vielleicht, weil man ihn so ansehen kann, dass er adoptiert ist. Er hat eine Mutter Maria, aber Jesu Ursprung ist ohne Anfang. Und für mich war das Besondere, was ich gemerkt habe in der Vorbereitung, das ist jetzt nicht besonders beeindruckend vielleicht, der Gedanke, aber ich werde das gleich erklären. Jesus ist nicht einfach gestorben. Er steigt auf zum König, stirbt dann, aber ist wieder lebendig. Das heißt, es gibt keinen Thronfolger. Wenn wir sagen, Jesus ist geboren, dann ist er als neuer König geboren und er bleibt am Leben. Das heißt, er bleibt König. Es gibt keinen anderen Thronfolger. Da wird auch niemand anderes vorbereitet, weil er irgendwann abdankt. Jesu Anfang ist ohne Anfang und Jesu Ende ist ohne Ende. Das heißt, ich vergleiche das so für mich wie mit einem Kreis. Da hat der Hiskia eine Hoffnung geschürt, eine Hoffnung vielleicht angefangen und auch teilweise begründet angefangen. Aber Jesu Dimension ist noch viel größer als das, was die Leute sich unter Hiskia vorgestellt haben. Und das Besondere ist, dass dieser Thronanwärter Jesus, der geboren wird, dass dieser Thronanwärter tatsächlich herrscht und niemand ihm das Reich streitig machen kann. Jesus bleibt auf dem Thron. Und der Aufbau des Reiches geht weiter. Wenn wir in der Adventszeit darüber nachdenken, dass Jesus geboren wird, dann wird er als König geboren. Dann wird er als König geboren, der sein Reich ausbaut. Und er wird tatsächlich wiederkommen. In der Vorbereitung dachte ich manchmal und habe es auch gesagt, so langsam wird's Zeit. Jetzt warten wir schon wirklich sehr lange. Die Israeliten haben lange auf den Messias gehofft, auf den Messias schlechthin. Dann kam Jesus und dann waren sie übersichtlich enttäuscht, sage ich mal. Und vielleicht kann es sein, dass es bei dir so ähnlich ist. Du bist Christ, sagst, ja, Jesus, wow, ach ja, wir haben ja schon wieder Weihnachten. Ja, stimmt, Jesus ist geboren, ja, der kam mal in mein Leben. Und jetzt? Was ist denn da jetzt? Ist das das, was du dir vorgestellt hast? Ja, dieser große Messias, diese große Hoffnung, die du damit verbunden hast, ist in deinem Leben recht übersichtlich geworden. Wenn Jesus davon spricht, dass er Völker versammelt und du dann nicht mal mit deinem Nachbar auskommst oder manche Nation, die etwas suspekt ist oder du Vorurteile hast, wie kann das sein? Ich glaube, dass Jesus tatsächlich die Erfüllung von diesen Worten ist und dass Jesus tatsächlich alle Völker sammelt, dadurch, dass er Gemeinde baut. In Micha 4 ist davon die Rede, dass die Völker nach Israel ziehen und da Gott kennenlernen möchten. Nach Jerusalem, zum Tempel Gottes. Wo ist die Begegnungsstätte heute? Wo triffst du Gott? Das Neue Testament spricht davon, dass die Gemeinde der Tempel Gottes ist. Das heißt, überall, wo sich Gemeinde weltweit versammelt, aus unterschiedlichen Völkern, begegnest du Gott, lernst du etwas von Gott. Da hat Gott ein neues, mächtiges Volk geschaffen. Jesus ist tatsächlich der König schlechthin, der das alles erfüllt, der die Herde sammelt. Und die Geburt, auf die wir zugehen, den Geburtstag Jesu, den wir feiern, ist der Beginn des neuen Herrschers. In Micha 4 ist davon die Rede von den Vertriebenen, dass er sie sammelt, von denen, an denen Übles getan wurde. Und manchmal empfinden wir das so, dass wir sogar Gott sagen, warum hast du mir so Übles getan? Herr Jesus, wenn du tatsächlich der König bist, warum muss ich dann bleibend so viel Schwierigkeiten erleben? Warum nimmst du mir die Last nicht? Ich kann dir nur das sagen, was hier steht. Ich kann dir das zusprechen, dass Jesus sagt, ich sammel die Herde und ich sammel die, die sich gar nicht aufmachen können, weil ihre, wenn man die Schafe nimmt, weil ihre Beine lahm sind, weil sie verwundet sind, möchte ich dir zusprechen, dass Jesus dich aufnimmt zu dieser neuen Herde. Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, dass du dich an diesen König Jesus wenden kannst, weil er verspricht, dich einzusammeln, dich auf den Arm zu nehmen. Und selbst wenn du meinst, wie das in Micha 4, Vers 7 steht, wo Gott sagt, dem ich Übles getan habe, Micha 4, Vers 6, dann will er dich sammeln und dich zu einer mächtigen Gemeinde, einer mächtigen Gemeinschaft machen, weil er der König ist. Die andere Seite ist, einer in der Gruppe fragte, als es darum ging, dass Israel ja so bedroht wird von dieser Großmacht Assur, da meinte er, vielleicht sind wir ja Assur. Zunächst war das ein kleiner Witz, aber nachher dachte ich, naja, was ist, wenn wir zu denen gehören, die unterdrücken? Wenn du in der Begegnung mit Jesus merkst, dass du es bist, der anderen Menschen wehtut, du leitest deine Verantwortung, deine Herrschaft gar nicht davon ab, von Jesus und seinem Sammeln, seinem liebenden Wesen, dann geht Gott mit dir ins Gericht. Das findet er nicht lustig, wie du mit den anderen Menschen umgehst. Wenn du es bist, der andere ausnutzt, wenn du stolz bist, kalt und ohne Liebe, was macht er dann mit dir? Ja, du gehörst vielleicht gar nicht zu den speziellen Unterdrückten, die der große König sammeln will, sondern du bist der, der in Kapitel 3 genannt ist, der seine Macht ausnutzt, im Kleinen oder im Großen. Dann ist es Jesus, der auch deine Sünden und deine Vergehungen, die in Kapitel 1 angesprochen sind, sehr deutlich anspricht. Aber es ist genauso der Jesus, der das genauso macht, wie in Kapitel 7, Vers 18 geschrieben ist. Wer ist ein Gott wie du, der die Schuld vergibt und Vergehen verzeiht, dem Überrest seines Erbteils? Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten. Du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst an Jakob Treue erweisen, an Abraham Gnade, die du unseren Vätern geschworen hast, von den Tagen der Vorzeit her. Wir werden gleich Abendmahl feiern und dann denken wir an den König Jesus, der demnächst geboren wird. Zumindest feiern wir seinen Geburtstag. Und dann kann es sein, dass du zu der einen oder anderen Gruppe gehörst oder beides. Zu denen, die zerschunden sind, aufgerieben und denen Jesus sagt, ich bin der neue König, ich bin geboren und ich herrsche immer noch und ich nehme dich auf. Ich werde deine Wunden heilen. Ich werde damit hier anfangen, bis ich mein Reich ganz aufbaue. Aber es kann auch sein, dass du zu denen gehörst, wenn wir Abendmahl feiern, die genau sagen müssen, Vater, Jesus, es tut mir leid, ich habe unterdrückt, ich habe ausgenützt, ich war stolz, ich war ohne Liebe. Und dann möchte ich dir genauso zusprechen, so deutlich wie Micha in Kapitel 1 die Sünden und Vergehungen anspricht und in den folgenden Kapiteln, so deutlich nimmt Jesus deine Schuld, weil er sagt, ich vergebe dir, ich verzeihe und ich versenke die Schuld, die du getan hast. Und das wollen wir gedenken, wenn wir gleich Abendmahl feiern. Ich möchte dich bitten, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst jetzt und überlegst, was das für dich bedeutet. Wo du Unheil vor Gott bringen möchtest, was an dir erfahren wurde oder wo du Gott darum bitten möchtest, dass er dir vergibt.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.